Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 49. Während Königsau mit diesem in allerlei wichtige und geheimnisvolle Schreibereien vertieft war, hatten Mutter und Tochter genug zu tun, um ihre wirtschaftlichen Fragen und Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, damit morgen ihrer Abreise nichts im Wege stehe. Die Mutter war in letzter Zeit immer leidend gewesen. Der Kummer und Gram um ihren Stiefsohn hatten zu tief auf sie eingewirkt, und als nun der Abend kam, da fühlte sie sich so angestrengt und ermüdet, dass sie sich legen musste, um sich für die Reise auszuruhen. »Du denkst, der Marschall wird kommen?« fragte sie dabei Margot. »Entweder das, oder er ladet uns zu sich ein, Mama. Er hat ganz bestimmt gesagt, dass heute Abend noch alles Nötige besprochen werden soll. Wenn er kommt, so werde ich aufstehen müssen. Schickt er aber eine Einladung, so wirst du mich entschuldigen müssen. Ich bin heute wirklich zu schwach, ihr zu folgen. Vielleicht finde ich morgen noch Zeit, mich von ihm zu verabschieden und ihm zu danken für alles, was er an uns so Liebes und Ungewöhnliches getan hat.« Es war draußen dunkel geworden und Margot hatte seit einer Viertelstunde Licht angebrannt, als sie auf der Straße das Rasseln eines Wagens vernahm, welcher unten an der Tür zu halten schien. Nach wenigen Augenblicken läutete es an der Glocke. Sie ging selbst zu öffnen und erblickte einen jungen Offizier in deutscher Uniform mit der Adjutantenschärpe. »Verzeihung, Mademoiselle«, sagte er unter einer eleganten Verneigung. »Komme ich hier recht zu Frau Richemont?« »Gewiss, bitte treten Sie ein, Herr Leutnant.« Sie führte ihn in den Salon und nötigte ihn zum Sitzen. Er lehnte dies jedoch mit den höflichen Worten ab. »Entschuldigung, dass ich, ehe ich Ihrem Befehle gehorche, mich zunächst meines Auftrages entledige. Ist Frau Richemont zu sprechen?« »Leider nein, sie befindet sich nicht wohl.« Über das Gesicht des Offiziers ging ein schnelles Lächeln der Befriedigung, welches Margot aber nicht beachtete. Er sagte im Tone des Bedauerns, »So gestatten Sie, dass ich kondoliere, gnädiges Fräulein. Ich habe doch die Ehre, Fräulein Richemont vor mir zu sehen.« Sie antwortete durch eine bejahende Verneigung. »Nun, dann teile ich Ihnen mit, dass ich als Ordonnanz seiner Exzellenz des Herrn Feldmarschalls von Blücher komme. Exzellenz lassen die beiden Damen höflichst ersuchen, bei ihm das Souper einzunehmen. Da sie jedoch wussten, dass ihre gnädige Frau Mama in letzter Zeit immer leidend gewesen ist, so bin ich beauftragt, die Dame von der Befolgung der Einladung zu dispensieren. Ich danke Ihnen, mein Herr. Wir haben diese Einladung fast erwartet und uns bereits besprochen, dass Mama ablehnen muss. Ich aber werde sogleich mit Ihnen kommen und bitte nur um einen Augenblick Geduld, um Mama zu benachrichtigen. Ist Leutnant von Königsau bei Exzellenz? Allerdings. Er wird mich dort erwarten. Da ich schon vorbereitet bin, so nimmt meine Toilette keine Zeit in Anspruch. Ich stehe gleich zu Diensten. Als sie in das Nebenzimmer getreten war, sah sich der angebliche Offizier erstaunt um und murmelte, »Bei Gott, ich bin ganz versteinert. Ich glaubte, hier auf Schwierigkeiten zu stoßen, welche man nur mit der größten diplomatischen Finesse beseitigen kann. Und nun geht alles wie genudelt. Man ist vorbereitet, man hat bereits Toilette gemacht, man nimmt die Mama nicht mit. Wenn das kein Wunder ist, so gibt es überhaupt keins. Wenn mir nur dieser verteufelte Königsau nicht in die Quere kommt, dann habe ich gewonnen.« Nach kaum 2 Minuten trat Margot wieder herein und erklärte sich zum Mitgehen bereit. Da sie die Anspruchslosigkeit des Marschalls kannte, so hatte sie es unterlassen, große Toilette zu machen. Sie war sehr einfach, aber doch geschmackvoll gekleidet. Aber gerade diese Einfachheit hob ihre Schönheit so hervor, dass die angebliche Ordonnanz den Blick mit hoher Bewunderung auf ihr ruhen ließ. Sie sah so vornehm, so distinguiert aus und dabei doch so mädchenhaft, so kindlich lieb und gut, dass dem Schwindler doch ein Gefühl des Bedauerns und des Mitleides kam. »Wie schön sie ist«, dachte er, »wie rein und züchtig sie aussieht. Und dieses gute, herrliche Wesen soll diesem alten, trockenen Baron zum Opfer fallen? Ah, wenn mein Vater nicht sein Diener wäre, so würde ich mich sehr hüten, ihm behilflich zu sein. Wenn er noch jung und hübsch wäre, so aber kann es mich dauern.« Er gab ihr durch seine Verbeugung das Zeichen, dass er bereit sei, mit ihr zu gehen, und so traten sie den Weg an, von dem sie nicht ahnte, wie verhängnisvoll er ihr werden sollte. Unten wartete die Equipage. Der Kammerdiener saß als Kutscher verkleidet auf dem Bocke. Der Offizier öffnete den Wagenschlag und Margot stieg ein. Er folgte ihr und dann setzte sich der Wagen in Bewegung. Es war bereits finster auf der Straße. Hier und da brannte eine Laterne, doch war das dadurch verbreitete Licht nicht hinreichend, eine genügende Helle zu geben. Übrigens begann der Offizier eine lebhafte Unterhaltung, welche den Zweck hatte, zu verhindern, dass Margot ihre Aufmerksamkeit hinaus auf die Straße richtete. Sie hätte ja sonst bemerken müssen, dass der Wagen zwar in die Straße einbog, in welcher Blüchers Wohnung lag, aber nicht vor derselben hielt. Dennoch wurde sie aufmerksam. Dass einem Menschen innewohnende Vermögen ganz unwillkürlich die Zeitdauer abzumessen, sagte ihr, dass sie das Ziel bereits erreicht haben mussten. Darum unterbrach sie die Unterhaltung mit der Frage: »Ah, Monsieur, mussten wir nicht bereits angekommen sein?« »Allerdings, Mademoiselle«, antwortete der Gefragte, »aber ich bemerke, dass der Kutscher einen kleinen Umweg eingeschlagen zu haben scheint. Lassen Sie einmal sehen, ob ich richtig rate oder mich irre.« Er blickte durch die Fensterscheibe seiner Wagenseite und tat so, als ob er da nichts erkennen könne. Dann neigte er sich zur anderen Seite herüber und sagte: »Gestatten Sie, hier kann man deutlicher sehen.« Sie bog sich ein wenig zurück, um ihm Raum zu lassen, aber in demselben Augenblicke fühlte sie sich von ihm ergriffen und mit aller Gewalt in die Ecke gedrückt. »Herrgott, was ist das? Was wollen?« Sie konnte nicht weitersprechen. Ein Tuch verschloss ihr den Mund, und diesem Tuche entströmte ein scharfer, unangenehmer Geruch, welcher ihr in die Respirationsorgane drang und ihr fast augenblicklich die Kraft zu widerstehen benahm. Sie versuchte zwar noch, den Angreifer von sich zu schieben, doch geschah dies so schwach, dass sie damit kein Kind fortzustoßen vermocht hätte. Einige Sekunden später lag sie vollständig bewusstlos in der Ecke. »Ah, das ist mir leicht geworden«, flüsterte der Schauspieler. »Ich hatte es mir bedeutend schwerer vorgestellt. Nun aber werde ich mir einen Lohn nehmen, der allerdings nicht vereinbart worden ist. Ich werde sie küssen, bis der Wagen hält.« Er setzte sich auf das Sitzkissen neben sie nieder, zog ihren Kopf herbei und legte seine Lippen auf ihren Mund. Da aber spürte er den scharfen Geruch des Parfums, welches ihm beinahe den Atem versetzte. »Donnerwetter, es geht nicht«, sagte er. »Ich muss gewärtig sein, dass ich die Besinnung grad so verliere wie sie. Wie schade! Ach, der Genuss wäre ja auch ein nur kurzer gewesen, denn wir sind bereits am Ziele. Der Wagen hält.« Die Equipage hatte das Gässchen erreicht, war in dieselbe eingebogen und hielt nun vor dem Gartenpförtchen. Dieses öffnete sich auf der Stelle und zwei Männer traten hervor. Es war Baron Reillac und Kapitän Richemont. »Nun gelungen?« fragte der Erstere den Kutscher. »Weiß nicht genau«, antwortete dieser. »Nicht genau, alle Teufel, du musst doch wissen, ob ihr sie habt.« »Wir haben sie, aber...« »Was aber?« »Ob die Narkotisierung gelungen ist?« »Das werden wir gleich sehen.« Er öffnete den Schlag, aus welchem ihm jener Geruch sogleich entgegendrang. »Gelungen?« fragte er nun in den Wagen hinein. »Vollständig«, antwortete der verkleidete Schauspieler. Heraus mit ihr! Er griff zu und der Kapitän half ihm. Jetzt schafft den Wagen fort und hier ist das Geld. Er gab dem Schauspieler eine Börse, welche den vereinbarten Stundenlohn enthielt. Dieser steckte jene ein, bedankte sich und setzte sich wieder im Wagen zurecht. »Wie lange darf ich ausbleiben?« fragte der Kutscher. »Bis du den Wagen abgeliefert hast. Ich brauche dich vielleicht nötig.« »Das Abliefern wird langsam gehen.« »Warum?« »Wir müssen den Wagen erst ausräuchern. Der Geruch könnte uns verraten.« »Ach, wie wollt ihr dies tun?« »Ich habe das Notwendigste bereits bei mir. Wir fahren hinaus vor die Stadt, wo wir auf einem Felde unbeobachtet sind. Vielleicht kommen wir vor Mitternacht nicht retour.« »So müssen wir versuchen, ohne euch zu verkommen, vorwärts.« Der Wagen setzte sich in Bewegung und verließ das Gässchen. »Tragen Sie Ihre Schwester«, meinte der Baron zu dem Kapitän. »Ich habe die Türen zu öffnen und zu schließen.« Richemont folgte dieser Aufforderung. Sie schafften in der angegebenen Weise Margot in das Haus und hinauf in das Bibliothekzimmer. Das konnte unbeobachtet geschehen, da der Baron den meisten seiner Leute Urlaub gegeben und die übrigen mit irgendeinem Auftrage aus dem Hause entfernt hatte. Droben setzte der Kapitän seine Schwester auf einen Stuhl. »Wollen wir sie binden?« fragte er. »Binden, wird das nötig sein?«
»Ich denke es. Sie wird jedenfalls Widerstand leisten.«
»Pah, diesen Widerstand werden wir wohl brechen können.«
»Sie wird um Hilfe rufen.«
»So verhüllen wir ihr den Mund.«
»Sie wird die Hülle losreißen, wenn wir ihr nicht auch die Arme binden.«
»Gut, so wollen wir sie an den Stuhl fesseln. Wie blass sie ist, wie eine Leiche.«
»Sie wird doch nicht erstickt sein?« fragte der Kapitän,
indem sein Auge eine unheimliche Glut erkennen ließ. »Ich hoffe nicht.«
»Es wäre dies wohl ein Strich durch Ihre Rechnung, Baron.«
»Durch die Ihrige ebenso.«
»Bei mir würde dies sehr gleichgültig sein.«
»Ich bezweifle dies. Ich würde in diesem Falle nicht Ihr Schwager werden und also die Wechsel nicht zerreißen.« Der Kapitän lächelte und fletschte dabei die Zähne.
»Oh, diese Wechsel sind mir von jetzt an nicht mehr fürchterlich.«
»Nicht? Warum?« fragte der Baron aufmerksam werdend.
»Sie haben meine Schwester in Ihrer Hand und ich fordere die Wechsel.«
»Noch aber ist sie nicht meine Frau.«
»Ob sie es wird oder nicht, das wird ganz allein von ihrer Geschicklichkeit abhängen.«
»Sie kann mir noch entrissen werden?«
»Das geht mich nichts an.«
»Ich begreife Sie nicht, Kapitän. Ich habe Ihnen versprochen, Ihre Akzepte zu vernichten, sobald Margot meine Frau ist. Ich werde Wort halten, er aber nicht.« Der Kapitän zuckte die Achsel und antwortete:
»Ganz wie es Ihnen beliebt. Behalten Sie die Papiere meinetwegen ganz. Es ist ja ebenso gut, als ob sie vernichtet wären.«
Der Baron betrachtete ihn verwundert und fragte: »Ah, wie meinen Sie das?«
»Muss ich Ihnen das wirklich erklären?«
»Ich bitte darum.«
»Wissen Sie, welche eine Strafe das Gesetzbuch auf widerrechtliche Freiheitsberaubung legt?«
»Ah, Sie meinen dies so?«
»Ja, und wissen Sie, wie die gewalttätige Bezwingung einer Dame bestraft wird?«
Da errötete der Zorn das Gesicht des Barons. »Hole Sie der Teufel«, sagte er, »Sie werden doch nicht glauben, dass ich mich fürchte.«
»Ich glaube es allerdings nicht, ersuche Sie aber, dasselbe auch von mir zu denken.«
»Sie wollen drohen?«
»Nicht im Mindesten. Ich will nur eben bemerkt haben, dass ich Ihre Wechsel jetzt nicht mehr fürchte. Ich werde sie nicht honorieren.
Und ich werde sie Ihnen doch präsentieren, falls sich vor meine Wünsche in Betreff Ihrer Schwester doch ein Hindernis legt.«
»Präsentieren Sie sie in Gottes Namen. Zahlung aber setzt es nicht.«
»So dürfte Ihnen der Schuldturm offen stehen.«
»Und Ihnen das Zuchthaus.«
»Ah, Sie würden mich anzeigen?«
»Ganz gewiss.«
Der Baron blickte den anderen überlegen an und antwortete: »Sie sind ein schlechter Rechner. Sie haben einen bedeutenden Faktor vergessen.«
»Welchen?«
fragte der Kapitän gleichgültig. »Sie sind ja mitschuldig.«
»Pah, beweisen Sie das.«
Nun, Sie stehen ja hier mit dabei.« Da stieß der Kapitän ein geringschätziges Lächeln aus und antwortete,
»Wie wollen Sie meine Mitschuld beweisen? Habe ich mit Ihrem Kammerdiener über Ihren Coup gesprochen?«
»Nein.«
»Oder mit seinem Sohne, dem famosen Ordonnanzoffizier?«
»Nein.«
»Oder mit sonst einem Menschen?«
»Außer mit mir allerdings nicht.«
»Wie also wollen Sie beweisen, dass ich Ihr Mitschuldiger bin?«
»Die beiden genannten haben Sie vorhin bei mir stehen sehen.«
»Ja, doch können Sie unmöglich beschwören, dass ich gewusst habe, um was es sich handelt. Ich verhalte mich in dieser Angelegenheit so vorsichtig, dass mir später kein Mensch an den Leib gehen kann. Nur allein Margot werde ich zeigen, dass ich mit im Komplott bin. Ich hasse sie, und sie soll wissen, dass ich mich räche.«
»Kapitän, Sie sind ein fürchterlicher Mensch.«
»Oh«, antwortete dieser kalt, »wir beide sind einander jedenfalls ebenbürtig. Aber merken Sie auf, Baron, mir scheint, dass sie bald erwachen wird. Die Röte kehrt bereits auf ihre Wangen zurück. Wir müssen sie binden.«
Sie schlangen jetzt Tücher um das Mädchen und den Stuhl herum und banden ihr zugleich ein Taschentuch um den Mund, so dass sie nicht rufen konnte. Als der verkleidete Schauspieler vorhin in Margots Wohnung gedacht hatte, »Wenn mir nur dieser verteufelte Königsau nicht in die Quere kommt, so habe ich gewonnen«, hatte er wohl nicht geglaubt, dass diese gefürchtete Entdeckung nur an einem einzigen Augenblick ging. Königsau hatte mit Blüchern ganz angestrengt gearbeitet. Er sollte in öffentlichen und auch geheimen Aufträgen des Marschalls nach Berlin gehen, und dieser hatte ihm eine Menge Diktate in die Feder geliefert.
»Man munkelt davon«, hatte der Held gesagt, »dass die Majestät nach England gehen werden, um sich dort als Retter Europas angaffen und fetieren zu lassen. Wir sind eingeladen. Wenn der König diese Einladung befolgt, so muss ich auch mit. Man wird uns dort wochenlang herumschleppen und weitere Wochen werden auf der Heimreise vergehen. Darum muss ich mich nach einem zuverlässigen Manne umsehen, der mir während dieser Zeit die Augen auffällt, damit ich erfahre, was daheim vorgeht. Ich habe meine Feinde, große und kleine. Verstanden?«
»Sehr wohl, Exzellenz«, antwortete Königsau, »verhältnisinnig.«
»Na, ich sehe, dass du nicht auf die Nase gefallen bist, mein Junge. Darum habe ich dich ausgewählt. Ich weiß, dass ich mit dir aufrichtig sein kann. Sage mir noch einmal, was sie mit diesem Napoleon getan haben.«
»Verbannt.«
»Wohin?«
»Nach Elba.«
»Schön, ich will gleich sterben, wenn ich gewusst habe, was dieses Elba für ein Land ist. Ich habe sogar den Namen nie gehört. Und nun hat man mir gesagt, was ich unter Elba zu verstehen habe. Was denkst du wohl?«
»Eine Insel.«
»Ja, was für eine?«
»Eine offene.«
»Sehr gut geantwortet, mein Junge. Eine offene Insel, ohne Mauern und Festungswerke. So offen, dass dieser Bonaschwarte sofort echappieren kann. Und die Hauptsache, wo liegt diese Insel?«
»In Italien.«
»Ja, ganz in der Nähe der italienischen Küste, wo man den abgesetzten Kaiser anbetet. Der Teufel soll diese Dummheit holen. Ja, Sie können ihn meinetwegen in Kuckucksnamen nach Italien verbannen, aber nicht nach Elba, sondern in den Vesuv hinein. Da wäre es ihm auch einmal so warm geworden, wie er es uns gemacht hat. Ich sage dir, ich traue dieser Geschichte nicht. Der Kerl kommt wieder.«
»Ich glaube es auch, Exzellenz.«
»Wirklich?«
»Ja, er hat einen großen Anhang in Frankreich. Man wird seine Rückkehr sogar mit Jubel begrüßen.«
»Das meine ich auch. Wir Soldaten haben uns die größte Mühe gegeben, ihn hinauszuschmeißen, und diese verteufelten Federfuchser halten ihm die Hintertür offen, damit er ja nur recht bald wieder hereinkommen kann. Man möchte diese Kerze in einem Mörser zerstampfen und dann das Pulver in einer Pistole in die Luft blasen. Da bilden sie einen Friedenskongress. Sie nehmen das bisschen Europa her, zwicken hier einen Lappen ab und leimen dort einen Lappen hinan. Und ehe sie mit dem Leimen und Zwicken zustande gekommen sein werden, wird Napoleon hinter ihnen stehen und ihnen auf die Finger klopfen. Und was wird dann geschehen, mein Sohn?
Sie werden dann rufen, Blücher her!
Ja, Blücher her!
Du hast recht. Und was diese politischen Schneiderseelen dann gezwirnt, gefädelt und gestecknadelt haben, das werde ich mit dem Säbel wieder zerhauen müssen, das ist so sicher wie sonst etwas.
Darum muss ich die Augen offen halten, und du sollst auch nach Berlin, um mir heimlich zu helfen, das bisschen preußischen Verstand zusammenzuhalten.
Du schreibst mir regelmäßig, und ich schreibe dir.
Und kannst du meine Briefe nicht lesen, so steckst du sie lieber ins Feuer, statt dass du sie einem anderen zeigst.
Und nun schreibe, ich werde dir schriftliche Instruktionen geben.
So hatten diese beiden bis zum Abende gearbeitet.
Als der letzte Federstrich getan war, sagte Blücher,
nun schmeiße die Feder in den Ofen, das Tintenfass an die Wand und stecke die Skriblifaxerei in die Tasche. Ich habe das Ding satt. Gehe zu deiner Margot und sage ihr, ihr sollt mit ihrer Mutter ein bisschen herkommen. Wir haben ja noch Verschiedenes zu besprechen.
Das war Königsau willkommen. Er machte sich schleunigst auf, um den Befehl des Alten auszuführen.
Es war dunkel, und als er die Straße hinabschritt, begegnete ihm da, wo er in die Rue d'Ange einzubiegen hatte, eine Equipage, welche im Trabe an ihm vorüberrollte. Er achtete kaum auf sie. Er ahnte nicht, dass man in diesem Wagen ihm soeben die Geliebte entführt hatte.